Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Über Zweifel zu sprechen ist natürlich sehr viel leichter als zu zweifeln. Ja, man kann darüber viel sagen und das klingt dann vielleicht auch ganz schön, aber wir wissen ganz genau und ich weiß es auch ganz genau, ja, Martin hat es auch schon gesagt, dass Zweifeln sich nicht schön anfühlt. Es kommt einem oft so vor, als würde alles einstürzen. Über Zweifel zu sprechen ist leichter als zu zweifeln. Und jetzt geht es heute um Zweifel und Nachfolge. Und man könnte ja fragen, in welcher Beziehung steht das beides zueinander? Zweifel und Nachfolge, sind das so zwei Gegensatzpaare? Schwarz und Weiß? Zweifel und Nachfolge, so zwei verschiedene Sachen? Ich denke, dass beides untrennbar miteinander verbunden ist. Vielleicht wie zwei Geschwister, die streiten sich zwar auch manchmal, aber durch ihren Adern fließt dasselbe Blut. Und so, glaube ich, so eng sind auch Nachfolge und Zweifel verbunden. Ich würde sogar behaupten, dass Nachfolge ohne Zweifel nicht existieren kann. Und was ich damit meine, das wird jetzt auch gleich deutlich werden. Aber ich möchte erst einmal sagen, ich habe gemerkt, es gibt so, ja, ganz grob gesagt, vielleicht zwei Möglichkeiten mit inneren Fragen umzugehen. Ja, wenn wir zweifeln, dann haben wir eine Frage, wir stellen etwas in Frage. Wir stellen etwas in Frage, einen theologischen Satz. Ist Gott wirklich so grausam oder muss Gott wirklich einen Menschen töten, um uns zu vergeben oder was auch immer wir in Frage stellen? Ist es wirklich so, dass nur der christliche Glaube und die Muslime aus meiner Klasse, dass nur der christliche Glaube Recht hat und alle anderen nicht? Oder was ist eigentlich mit dem vielen Leid? Gott erhört zwar mein Gebet, dass ich einen Parkplatz finde, aber nicht mein Gebet, dass der Krieg aufhört. Das sind doch Fragen. Und so, diese Fragen kommen immer. Auf jeder Jugendfreizeit kommen immer die gleichen 5 Fragen. Was ist mit dem ganzen Leid? Was ist mit Homosexualität und überhaupt Sexualität? Was ist mit anderen Religionen? Was ist mit Himmel und Hölle? Und was ist mit der Bibel und den gewaltvollen Stellen? Das sind doch alles Sachen, die man vielleicht auch, die einen tangieren und ins Zweifeln bringen, ins Fragen bringen. Und jetzt gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir haben diese Frage, diesen Zweifel. Und ich habe das oft erlebt, dass es entweder mir gesagt wurde oder auch anderen gesagt wurde. Und das macht mich so, so innerlich zutiefst traurig, dass diese guten Fragen, dass diese richtig guten Fragen, diese angemessenen Fragen oftmals nicht nur gewürdigt, sondern sogar ganz, ganz stark abgewertet, vielleicht sogar verteufelt wurden. Und ich frage mich, was löst das jetzt aus in einer jugendlichen Seele, die genau aus einer richtigen Intuition für die Wahrheit die richtige Frage stellt, aber gesagt bekommt, diese Frage ist ein Zeichen des Unglaubens oder der Anfechtung. Also man sagt, okay, diese Zweifel dürfen nicht sein, weil sie sind das Gegenteil vom Glauben, ist das Gegenteil von Nachfolge. Also wenn du jetzt anfängst zu zweifeln, dann hörst du gerade auf zu glauben. Je mehr du zweifelst, desto weniger glaubst du. Je mehr du zweifelst, desto weniger Nachfolge machst du. Deswegen versuch wieder, möglichst wenig zu zweifeln. Stell die Frage am besten nicht oder hör dir meine Antwort an, die du schon längst kennst. Dich überzeugt die zwar nicht, aber du stellst dir die Frage trotzdem. Aber ich sage sie dir trotzdem noch ein drittes Mal. Und dann beten wir, damit der Zweifel weggeht. Und das ist diese Antwort ist für mich zu einfach. Und ich denke da gerade eben an Jugendliche. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Menschen, ja, also manchmal 50, 60 sind die, und dann schreiben sie mir genau diese Fragen, die du gerade wieder neu stellst und auch neue Perspektiven auf Antworten gibst, die habe ich alle schon gehabt mit 16. Und dann habe ich 30 Jahre lang beigebracht bekommen, dass diese Fragen böse sind. Und deswegen habe ich auch, Stichwort Selbstbild, habe ich gelernt, dass meine inneren Fragen, meine innere Intuition für die Wahrheit auch nicht gut ist. Ich lerne praktisch, mich von meiner eigenen Intuition und meiner eigenen Wahrheitsspurensuche abzuwenden. Also das ist leicht schizophren, ne? Wenn man einen Teil von sich abspaltet, ja regelrecht bekämpfen muss, seinen Schatten. Und gerade bei den Jugendlichen tut mir das immer so leid, weil die Jugendlichen auf den Freizeiten wissen ja die ganzen Antworten. Die wissen doch die ganzen Standardantworten auf diese 5 Fragen. Die wissen doch, was wir sagen würden. Die Erwachsenen sagen dann immer die gleichen Sachen und trotzdem stellen sie die Fragen. Und dann denke ich mir, vielleicht sollte man mal diese Fragen einfach mal zulassen. Wenn man eine Frage stellt, ist es wie wenn man eine Tür aufmacht. Dahinter ist ein neuer Raum. Ein ganz neuer Raum. Aber oftmals wollen wir sitzen bleiben. Nachfolge ist aber eine Bewegung. Das sagt schon das Wort. Man kann nicht im Sitzen nachfolgen. Und dann kann man das noch steigern, dass man nicht nur sagt, das ist Unglaube, sondern vielleicht sogar, das ist Anfechtung oder vom Satan. Und jetzt wird das Bild einfach noch gesteigert. Jetzt wird die eigene Frage zum Anlass, etwas Teuflisches zu vermuten in mir und erst recht Anlass, das von mir abzuspalten. Also wir stellen uns mal vor, der Lehrer sagt in der Schule, 2 + 2 = 5. Und dann hat jemand, kommt ins Nachdenken, der lernt endlich mal selber nachzudenken. Und nicht nur, weil der Lehrer das sagt, ist es richtig, hat er immer gelernt. Was der Lehrer sagt, ist richtig. Und jetzt fängt das Kind an, selber nachzudenken und sagt, nein, warte mal, 2 + 2 = 5. Könnte das vielleicht auch anders sein? Was wäre, wenn 2 + 2 = 4? Nein, du darfst diese Frage nicht stellen. Du wirst gerade, das ist Unglaube. Du sollst gehorsam dem Lehrer folgen. Es geht nicht darum, dass du denkst. Es geht auch nicht darum, dass du fragst. Es geht darum, was der Lehrer sagt. Gehorsam, Disziplin, blinder Gehorsam gegenüber dem Lehrer. Was der sagt, ist richtig. Und wenn du fragst, ob es 4 sein könnte, ist es ein Zeichen von Unglaube gegenüber dem Lehrer. Vielleicht sogar vom Teufel. Und jetzt wird das Kind immer lernen, obwohl es vielleicht ein Indiz für die Wahrheit ist, wird das Kind immer lernen, genau dem zu misstrauen. Das ist sehr, sehr fatal, finde ich. Und dann gibt es andere Leute, und das finde ich zutiefst bemerkenswert, und ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber die sagen dann manchmal, die sagen, Martin, ich denke das so und so und so und so, und jetzt lass uns das mal zur Disposition stellen. Das glaube ich. Und wenn es wahr ist, dann muss es jeder Prüfung standhalten. Wenn es wahr ist, dann können wir es jetzt von allen Seiten mit den besten Kritiken konfrontieren. Wenn es die Wahrheit ist, dann wird sich das doch gerade dadurch noch umso mehr herausstellen. Das sagt er nicht, das sagen die Leute nicht, weil es so leicht ist, das zu tun, sondern weil sie wissen, anders kommt man gar nicht zur Wahrheit. Wenn die Wahrheit schon einkracht bei der ersten guten Frage, dann war es doch nicht wahr. Dann ist ja schon die erste Frage der Beweis dafür, dass es nicht sein kann. Wenn es wahr ist, dann muss es konfrontiert werden und die Wahrheit wird sich umso stärker zeigen im Angesicht der Gegenargumente. Deswegen denke ich mir, gerade wenn man mit jemandem diskutiert auf einer Podiumsdiskussion, den man ganz problematisch findet, sollte man gerade zusagen, wenn man der Meinung ist, dass das eigene doch eh das Richtige ist und das andere falsch, dann wird sich das ja noch mehr herausstellen dann. So, und dann glaube ich, vielleicht ist es so, dass wenn wir Angst davor haben zu zweifeln, dass wir vielleicht spüren, dass das eigene so labil ist, dass es der Prüfung gar nicht standhalten würde. Vielleicht, weil wir selber diese Fragen kennen, aber schon verdrängt haben. Also wir trauen uns deswegen nicht zu zweifeln und in den kritischen Dialog zu gehen, weil wir doch spüren, dass schon bei der ersten guten Frage das gesamte Konstrukt einkracht und deswegen können wir es nicht ins Gespräch bringen. Deswegen können wir es auch nicht hinterfragen. Wer überzeugt ist, dass seine Sache wahr ist, der hat doch gar keinen Grund, das nicht immer wieder neu die ganze Zeit zur Disposition zu stellen, in den kritischen Dialog einzubringen. Vielleicht ist es ein Zeichen für die Labilität des eigenen, wenn man sich schützt vor den Zweifeln. Und noch etwas vermute ich. Und zwar passiert es beinahe wöchentlich, dass Menschen sagen, Martin, so, wenn man das denkt, was du denkst, oder wenn andere jetzt auch das denken, was du denkst, könnte es sein, dass sie ihr Heil verlieren. Und dann schreibe ich immer drunter, das ist Gnosis. Und dann kann man mal googeln, was das ist. Weil das Interessante ist jetzt, also Sie sagen, also das ist mir irgendwann mal aufgegangen, der Grund, warum wir Angst haben zu zweifeln, ist am Ende des Tages, weil wir doch Angst haben, das Heil zu verlieren. Wenn man diese Frage anders bedenkt, wenn man den Kreuzestod anders versteht, wenn man anders über Himmel und Hölle denkt, wenn man anders über Sexualität denkt, über das Verhältnis zu anderen Religionen, über Bibelhermeneutik, könnte es doch sein, dass man die Sachen so falsch versteht, dass man das Heil verliert und dann will man nicht noch andere mitreißen. Du verlierst dein Heil, wenn du falsch über Gott denkst. Angst vor Zweifel ist letzten Endes Angst um das eigene Heil. Und genau das ist doch aber der Kern dessen, was tatsächlich in der frühen Kirche immer wieder als eine sogenannte Irrlehre bezeichnet wurde, die Gnosis. Gnosis kommt von Erkenntnis, die sagt, es gibt ein paar wenige, die sind erleuchtet und diese Erleuchtung an sich bringt die Erlösung. Erlösung durch Erkenntnis. Aber was wäre, wenn wir nicht durch unsere Erkenntnis erlöst sind, sondern durch Christus? Wenn wir nicht durch unser Bekenntnis und unser Denken erlöst sind, sondern durch Christus, dann ist es doch vollkommen irrelevant für mein Heil, wie ich gerade denke über Gott. Also wir können mal zurückspulen. Wenn ich zurückspule, mein Leben anschaue, was ich schon alles über Gott Unterschiedliches gedacht habe, da kommt mir das manchmal so vor, dass in dem Jahr ich so anders über Gott gedacht habe, dass ich manchmal denke, dass ein mir naher Buddhist jetzt ähnlicher ist. Also ich war praktisch schon 20 verschiedene, also ich habe zwar immer die gleichen Wörter benutzt, Gott, Gnade, Jesus, aber das, was das damit gemeint war, war teilweise so unterschiedlich, dass ich mir frage, wenn davon jetzt mein Heil abhinge, ich weiß nicht, wann ich das dann gehabt habe und wann nicht. Also wir könnten doch gar keine Heilsgewissheit haben, wenn wir davon ausgingen, es hinge von unserem Erkennen ab. Es hängt doch von Christus ab. Es hat eine Person mal gefragt in einem Seminar, können wir Heilsgewissheit haben? Da habe ich nur gesagt, wenn du denkst, dass es von dem, was du denkst, abhängst, dann nie. Weil woher willst du denn das wissen? Wenn du aber glaubst, dass es allein von Christus abhängt, dann schon. Also was wäre, wenn es nicht von der Erkenntnis abhängt, sondern allein an Christus? Das ist ja eigentlich, würde ich mal das sagen, was Christen glauben, dass es an Christus hängt. Dann könnten wir doch mutig, besonnen, ja und auch verunsichert, immer wieder neu mutig zweifeln, ohne Angst zu haben. Wenn man jetzt die Frage stellt, dann ist man schon mit einem halben Bein in der Hölle, weil es davon nicht abhängt. Wenn es von unserem Gottesbild, von unserem Denken über Gott abhinge, wären wir nicht nur versteckte Gnostiker, sondern hätten wahrscheinlich auch nie die Gewissheit, wirklich erlöst zu sein. Und gerade der christliche Glaube, finde ich so toll, weil schon in dem Wort Nachfolge drinne steckt, dass der christliche Glaube eine Bewegung ist. Der christliche Glaube ist kein Standpunkt, sondern eine Bewegung, ein Weg. Nachfolge kann man nicht im Sitzen und auch nicht im Stehen. Nachfolge ist ein Weg. Und was sagt Jesus? Jesus sagt nicht, ich bin der Standpunkt. Jesus sagt, ich bin der Weg und diesen Weg gehen wir gemeinsam. Wir sind doch nicht die Standpunktverteidiger, sondern die Nachfolger. Wir sind Jüngerinnen und Jünger. Was sind denn Jüngerinnen und Jünger? Beständig Lernende. Ein Schüler. Jünger heißt Schüler. Was macht ein Schüler? Der lernt. Im Umkehrschluss heißt das, wer aufhört, Neues zu lernen, hört auch auf, Schüler zu sein. Man kann gar nicht jünger sein und nichts Neues lernen wollen oder nichts Neues lernen. Das, im Wort jünger steckt drin, dass man immer wieder neu überrascht wird und immer wieder Neues lernt. Im Wort jünger steckt drin, dass du nächstes Jahr ein bisschen anders wieder denkst als dieses Jahr. Das steckt darin im Wort. Genauso wie in dem Wort Nachfolge. Das ist doch Wahnsinn. Der christliche Glaube basiert darauf, dass die Konstante nicht ist mein Standpunkt, sondern die Konstante ist die Weggemeinschaft mit Christus. Es ist eine Bewegung. Und genau diese Bewegung, glaube ich, ist ganz notwendig, um überhaupt dann von Glaube sprechen zu können. Es gibt ein Bild von Meister Eckhart, was mich in dieser Zeit, wo ich ganz stark alles hinterfragt habe, und ich kann auch sagen, dass ich mich seitdem nie wieder davon erholt habe, in dem Sinne, dass dieses grundsätzliche Moment des Zweifelns ist ein fester Bestandteil. Aber es ist nur eine von zwei Seiten. Die zweite Seite ist auch immer das Vertrauen. Aber es ist nie so, dass ich nur vertraue oder nur zweifle, sondern es läuft meistens parallel. Aber Meister Eckhart hat in dieser Zeit mich sehr inspiriert, weil er hat gesagt, willst du Gott finden, musst du Gott loslassen. Willst du Gott finden, musst du ihn loslassen. Er nannte das die Entbilderung. Er hat nämlich damit gemeint, was du denkst, du denkst, dass du gerade Gott in Frage stellst, du denkst, dass du gerade Gott verlierst, soll ich dir mal was sagen, Überraschung, du überdenkst und verlierst gerade nur dein Gottesbild. Ein Gottesbild ist aber nicht Gott. Gott verlierst du nicht, Gott kannst du ja auch nicht haben, Gott hat dich. Gott verliert man sowieso nicht. Aber wenn du Gott verlierst, Gott loslässt, dann lässt du ein Gottesbild los. Das Problem ist, was damit schwingt, wir verwechseln andauernd unser Gottesbild mit Gott selbst. Und deswegen denken wir die ganze Zeit, dass wir Gott verlieren, wenn wir ein Gottesbild verloren haben. Aber das ist ja gar nicht so. Und Meister Eckhart sagt jetzt etwas, und das kann ich zutiefst nachvollziehen, und es ist provokant. Er sagt, wenn du Gott finden möchtest, falls du das mal möchtest irgendwann, dann musst du Gott loslassen. Im Grunde genommen, dann musst du zweifeln, fragen, loslassen. Loslassen, alles loslassen. Nicht, weil das so schön ist, sondern weil du dann merkst, dass du meistens Gott mit deinem Gottesbild verwechselst. Wenn wir diese Gottesbilder loslassen, sagt er, dann fühlt es sich immer erstmal so an, als würden wir fallen. Und wenn man fällt, dann ist es unangenehm. Und das ist aber notwendige Voraussetzung, um dann vertrauen zu können. Vertrauen bedeutet ja, dass ich falle, aber vertraue, dass ich aufgefangen werde. Wenn ich aber überhaupt gar nicht falle, gibt es gar keinen Grund, warum ich vertrauen sollte. Also der Glaube als Vertrauen bedeutet ja eben gerade nicht, ich habe ein festes Weltbild oder ein festes Gottesbild und davon hängt alles ab. Sondern Glaube ist ja genau dieses Vertrauen selbst. Ich frage mich ganz selbstkritisch, wie viel von dem, was ich immer Glaube nenne, wirklich Glaube ist als Vertrauen und wie viel einfach nur ein alternatives Weltbild ist. Ich sage nicht, ein alternatives Weltbild gehört dazu. Ja, Glaubensinhalte gehören dazu. Aber das ist nicht Vertrauen. Vertrauen ist, ich falle und ich vertraue, dass ich gefangen bin, gefangen werde, gehalten bin. Petrus musste erst untergehen, um die Erfahrung zu machen, dass da eine Hand ist. Und wenn ich schaue in die Bibel, da gibt es eine Person, ich glaube, die also so radikalst dekonstruiert wie diese Person, hat wahrscheinlich kaum jemand. Es gibt eine Person in der Bibel, die hat radikalst dekonstruiert und radikalst alles zur Disposition stellen müssen, hinterfragen müssen. Da blieb kaum ein Stein mehr auf dem anderen. Und das ist zufällig auch noch die Person, die das halbe Neue Testament geschrieben hat. Diese Person ist unterwegs und es wird immer gesagt, auf einem Pferd, auch wenn das da nicht steht, aber für meinen Punkt ist es jetzt wichtig, dass er auf einem Pferd ist. Weil er ist auf einem Pferd unterwegs Richtung Damaskus und er ist vollkommen überzeugt. Ich weiß, wer Gott ist, ich weiß, wie die Bibel funktioniert, ich weiß das alles. Hier steht's. Hier steht in der Bibel, wie es ist. Und hier, jetzt gibt es einen Haufen Leute, die sagen, die sind die Leute des neuen Weges. Christen gab es nicht, Leute des neuen Weges hieß das in der Apostelgeschichte. Es gibt Leute, die gehen einen neuen Weg, keinen neuen Standpunkt, einen neuen Weg. Und jetzt ist er verunsichert und kriegt die Krise und sagt, das widerspricht der Bibel, das widerspricht Gott. Und ich weiß, was Gott sagt und ich weiß, was in der Bibel steht. Und die machen das nicht. Die weichen davon so radikal ab, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Die müssen wir zur Rechenschaft ziehen. Und er fängt an, sie zu verfolgen. Im Namen Gottes, im Namen der Wahrheit, die er hat und die er weiß. Und dann erwischt es ihn, ohne dass er sich mit seinem freien Willen übrigens dafür entschieden hat, dann erwischt es ihn vor Damaskus. Und es heißt, dass ein helles Licht erscheint. Und Christus, also derjenige, an den die Leute des neuen Weges glauben, Christus ihm erscheint und er fällt vom Pferd. Er kommt erstmal muss man runterkommen von seinem hohen Ross. Er weiß alles, wie Gott ist, wie die Bibel funktioniert. Und jeder, der sagt, ja, aber was ist mit dem Bibeltext? Vielleicht kann man das so verstehen. Warte mal, glaubst du wirklich, dass Gott so ist? Dann fragt ein Jugendlicher, glaubst du wirklich, dass andere Religionen so und Sexualität so und was auch immer so? Und alles, wir wissen die Wahrheit immer. Und jetzt kommt plötzlich diese entscheidende Begegnung und erstmal fällt er runter von seinem hohen Ross. Und was jetzt passiert, beschreibt so gut genau das, wie es sich auch bei mir angefühlt hat. Er ist erstmal 3 Tage blind und kann 3 Tage nichts essen. Das kann ich so gut nachvollziehen. Es fühlt sich erst einmal wirklich so an, als wüsste man nichts mehr. Als wäre man blind. Es fühlt sich so an, als wäre alles das, was man eben noch gesehen hat. Ich habe in mein Tagebuch geschrieben, die Welt hat keine Farben mehr, sie ist nur noch grau. Das ist genau diese Erfahrung, die hier ausgedrückt wird. Und er kann nichts essen. Das kann ich super nachvollziehen. Also ich habe damals auch keinen Bissen runtergekriegt, gerade wenn ich jetzt mit anderen am Tisch saß. Weil das geht einen an die Substanz. Nicht, weil Gott möchte, dass es uns an die Substanz geht, sondern weil wir die gesamte Zeit, unser ganzes Leben auf ein Gottesbild, auf ein Weltbild gesetzt haben und dieses Weltbild vergöttlicht haben und dieses Weltbild jetzt einbricht. Und damit ganz viel, worauf wir gesetzt haben, einbricht und das natürlicherweise erst einmal diese Folgen hat. Wenn man vorher gar nicht so ein Weltbild hat, auf das man alles setzt, dann hat man das Problem danach auch nicht. Aber genau das passiert erstmal. Blind und kein Essen. Und dann passiert etwas anderes. Dann heißt es, dass Gott zu Hananias spricht. Hananias ist genau derjenige, der für Paulus, weiß ich nicht, zu progressiv ist, zu falschgläubig ist. Hananias. Und dann sagt Gott zu Hananias, geh du hin zu Paulus. Und jetzt sagt Hananias, bitte nicht. Ich bin progressiv, ich bin mit Jesus schon weiter als die anderen, die immerzu noch alles fundamentalistisch verteidigen, wie Paulus damals. Ich bin schon weiter. Ja, der war ja auch mal, der kommt ja, hat ja auch die ganzen Dinge, aber ist jetzt, hat jetzt praktisch sozusagen die, aus dem Jüdischen heraus ist er weitergegangen hin zu Christus. Und er sagt, ich gehe da nicht hin. Und Gott sagt, doch. Mit solchen Leuten reden wir nicht mehr. Hananias sagt, doch. Es ist wichtig, dass du mit ihnen redest. Weil jetzt kommt der Punkt. Paulus Paradigmenwechsel ist erst dann abgeschlossen, nachdem er mit Hananias spricht. Es braucht die Gottesbegegnung, die ihn ändert, und es braucht die Begegnung mit diesem Menschen. Das Gespräch, den Dialog, was ihn verändert. Deswegen, weil viele Leute fragen mich immer, warum fängst du immer wieder, gehst auf die ganzen Diskussionen immer wieder neu ein, von der gleichen Seite. Und ich sage, ja, weil ich immer hoffe, dass man weiß nie vorher, ob es was bringt oder ob es nichts bringt. Aber es könnte immer wieder was bringen, wie bei Hananias, der zu Paulus geht. Und da bringt es so viel, dass wir danach das halbe Neue Testament dank Hananias haben. Weil dann Paulus Transformationsprozess abgeschlossen ist. Paulus dekonstruiert radikal und wird dann zu einer ganz lauten Stimme für Christus. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass eine der lautesten Stimmen im Neuen Testament eine Stimme ist, die radikalste Dekonstruktion überhaupt kennt. Und dann lese ich weiter in den Paulusbriefen, weil man fragt sich ja manchmal, was bleibt jetzt nach dem Zweifeln noch übrig? Was bleibt nach der Dekonstruktion übrig? Es geht, wir zweifeln und dekonstruieren ist doch nicht einfach, man macht das ja nicht aus Freude. Was bleibt denn dann übrig? Erstens mal denke ich, dass das, was zu bröckeln beginnt, wenn wir Fragen stellen, von vornherein nicht tragfähig war. Dass nur das, was dann noch danach stehen bleibt, überhaupt auch vorher tragfähig war. Aber das, was bei Paulus übrig bleibt und bei Paulus das Entscheidendste ist, das sagt er im 1. Korintherbrief. Dort schreibt er im 13. Kapitel, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ja? Unmündig, kindlich, in diesem Kontext ist das so gemeint. Aber dann, als ich erwachsen wurde, tat ich ab, was kindlich war. Und dann bleiben übrig Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte von allen. Für Paulus ist die Liebe also nicht die Milch und dann kommt das Schwarzbrot, die ganzen Abers. Nein, für Paulus ist das Schwarzbrot die Liebe. Die Liebe ist nicht das Anfängerzeug. Die Liebe ist das, was nach radikalstem Hinterfragen in einem fortgeschrittenen und reifen Stadium des Glaubens immer wichtiger wird. Es wird immer liebeszentrierter. Die Liebe wird immer mehr freigelegt. Ein Großteil des Zweifelns und der Dekonstruktion besteht im Abbau der die Liebe negierenden AGBs in der Fußnote. Die Liebe wird immer deutlicher. Und zufälligerweise, wer hätte es gedacht, ist das nicht nur Paulus, der das sagt, sondern auch Christus selbst. Als er gefragt wird, was ist das Zentrale? Und dann sagt er, das Zentrale ist die Liebe von und zu Gott und zum Nächsten. Das ist das Zentrale. Und jetzt passiert's. Er sagt nicht, das ist das höchste Gebot, dieses doppelte Gebot der Liebe. Er sagt nicht, das ist das höchste Gebot. Das wäre viel zu wenig. Er sagt in Matthäus 22, hieran klebt alles andere. Hieran hängt alles andere, heißt es in der Bibel. Das heißt, die Liebe ist nicht das höchste Gebot. Das würde ja bedeuten, es gibt ein höchstes Gebot und dann kommen noch ein paar andere. Nein, die Liebe ist die Essenz und das Rückgrat, der eigentliche Sinn von allen Geboten. Man muss sich das vorstellen wie eine Kleiderstange. Die Kleiderstange ist die Liebe und daran hängen die Bügel. Es ist aber eine andere Kategorie. Die Stange ist eine andere Kategorie als die Bügel. Es gibt nur eine Stange, es gibt nur eine Essenz der Gebote, das ist die Liebe. Daran hängt alles andere. Paulus sagt später so, liebe deinen Nächsten, darin ist das gesamte Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Zusammengefasst. Das bedeutet aber auch, dass die Liebe die Kritik ist an allen Geboten. Und zwar immer dann, wenn diese Gebote, die nur diesen Zweck haben, die Liebe auszudrücken in der jeweiligen Situation, im jeweiligen Kontext des 6. Jahrhunderts vor Christus, des 3. Jahrhunderts nach Christus, des 21. Jahrhunderts in Würzburg, dass es nur diesen Sinn hat, der Liebe zu dienen. Die Liebe ist dann das konkrete Kriterium. Oder um es mal anders zu sagen, wenn es der Liebe dient, kann es nicht so falsch gewesen sein. Wenn es der Liebe schadet, kann es nicht so richtig gewesen sein. Das ist das, wie es Jesus zusammenfasst. Und Paulus sagt, ja, je erwachsener du wirst, desto mehr schält sich das raus. Übrigens ist genau das ähnlich hat das mal Dietrich Bonhoeffer gesagt. Der hat gesagt, es gibt verschiedene Gesetze, die wir aufstellen. Ja, anders geht's nicht. Aber manchmal müssen wir Gesetze brechen, um ihren eigentlichen Sinn zu erfüllen. Ja, ich mache nur mal ein ganz kurzes Beispiel, was mir immer auffällt bei Jugendfreizeiten, wenn ich da bin. Was ist der Sinn der Jugendfreizeit? Der Sinn der Jugendfreizeit ist, dass es eine gute Zeit wird, in der wir ernsthafte und tiefe Begegnungen haben, miteinander und mit Gott. Sonst würden wir das nicht machen. Aber es gibt auch Regeln. Aber jede Regel muss jetzt dem dienen. Zum Beispiel gibt es dann die Regel, ja, um 22 Uhr, 23 Uhr ist Bettruhe. Wozu ist das da? Damit man nicht am ersten Tag, am zweiten Tag schon fix und fertig ist, wenn noch 5 Tage kommen. Weil man dann in der Regel nicht mehr die gleiche Qualität an Begegnung haben kann. Das ist der Sinn. Das ist doch der Sinn. Ich weiß nicht, was sonst der Sinn sein soll. Der Sinn ist nicht, dass wir jetzt Kinder erziehen in 7 Tagen. Das ist der Sinn der Eltern. Aber das ist doch der Sinn. Ja, und dann kommt es plötzlich um 22.05 Uhr zu dem, warum wir die Freizeit machen. Dass wir Begegnung haben. Ab jetzt wird es erst tiefgründig. Und dann kommt ein Mitarbeiter, so Bettruhe. Und ich denke mir, Manchmal muss man ein Gesetz, eine Regel brechen, um ihren eigentlichen Sinn zu erfüllen. Das heißt doch aber nicht, ja, wenn wir einmal die Regel brechen, ist sie immer gebrochen. Nein, die Regel hat schon ihren Sinn. Es könnte sein, dass in 5 von 6 Fällen das sinnvoll ist, Bettruhe zu machen um 23 Uhr. Es kann aber sein, dass in diesem Fall es völlig falsch ist. Ein Gesetz ist immer nur das Zweitbeste. Und wir haben oft nur das Zweitbeste. Und Jesus sagt, wir müssen jetzt schauen, was ist der Sinn? Paulus sagt, je klarer, je mehr ich im Glauben wachse, je erwachsener ich werde, desto klarer ist es mir, die Liebe. Was bleibt übrig? Genau dies. Nachfolge ist ein Weg und auf diesem Weg scheint es so zu sein, dass es immer mehr und immer größer wird, in diese Liebe hineinzuwachsen, die Gott ist, die Christus ist. Und Liebe ist auch nichts Statisches. Liebe ist etwas, was sich immer wieder neu ausdrückt, neu zeigt, was man gar nicht klar definieren kann, aber doch intuitiv spürt, wenn sie da war. Liebe ist eigentlich ein Verb und damit eine Bewegung. Der Glaube ist ein Weg, Nachfolge ist eine Bewegung. Christsein heißt Jünger sein, heißt Schüler sein, heißt Lernen. Und damit ist der Zweifel ganz klar eigentlich ein anderes Wort auch für Nachfolge. Zweifel, immer wieder neu fragen, immer wieder neu, lernen, immer wieder neu. Ich möchte schließen mit einem Tagebucheintrag von mir damals. Und das ist nicht einfach so, das ist damals, sondern ich könnte das immer mal wieder auch sagen. Und zwar ist es ein Tagebucheintrag, der sich an Gott richtet. Und besser, als ich es hier gesagt habe, kann ich sowohl die beglückende Befreiung der Zweifel als auch die unerträgliche Last nicht ausdrücken als so. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Aber was ist, wenn ich ohne diese selbstgemachten Grenzen nicht leben kann? Wenn ich ein Gefängnis brauche, weil es mir Sicherheit gibt. Nimmt man einem Menschen seine Lebenslüge, nimmt man ihm sein Glück. Zumindest vorerst. Fahrradfahren lernen ohne Stützräder braucht seine Zeit. Freies Leben auch. Führt mich diese anfängliche Unsicherheit in die Freiheit? Ist es womöglich nur sie, die mich in die Freiheit führen kann? Aber was ist es dann noch, was mich trägt? Was bleibt? Wenn Kontrolle schwindet, wächst die Angst. Oder das Vertrauen. Befähige mich zur Freiheit, o Herr, denn zur Freiheit hast du uns berufen. Ich lerne zu tanzen auf den Weiten der grünen Wiese namens Leben. Wie ein Schimpanse aus dem Labor, der zunächst irritiert das weiche Grün betastet, weil er es nicht kennt, bis er merkt, dass hier sein wahrer Lebensraum ist. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.